PFAS. 4 Buchstaben, zigtausende Anwendungen. Es gibt sie flüssig, fest, in Gasform, in Textilien, in wasserabweisenden Jacken, in Verpackungen von Lebensmitteln, auch in Industrieprozessen, bei der Chipherstellung, in Elektromotoren sind sie drin, auf vielen Pfannen. PFAS für alles. Da gibt es nur ein Problem. Sie sind toxisch. PFAS sind giftig. Sie machen Menschen nachweislich krank und sind schädlich für die Umwelt. Gleichzeitig sind sie ein Wundermittel. Die Industrie setzt darauf, auch bei Technologien für die Energiewende. Und die ist zentral für Umwelt und Zukunft. Und jetzt? Wir stecken mittendrin im großen PFAS-Dilemma. Wie wir da wieder rauskommen können, hat Roland Schenke recherchiert für ARD Wissen. Hallo Roland.
Hallo Victoria.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Victoria Koopmann und wir begeben uns heute auf die Spur von PFAS. Es ist Freitag, der 9. Februar. Roland, was sind PFAS nochmal genau? Dieses Internet hat mir schon mal verraten, PFAS ist eine Abkürzung für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen.
Das sind künstliche Chemikalien, die aber organisch sind, weil sie eine Kohlenstoffkette in der Mitte haben. Und da werden in den Kohlenwasserstoffen die Wasserstoffe durch Fluor ersetzt. Das macht die PFAS sehr besonders, sehr widerstandsfähig, gibt ihnen ganz besondere Eigenschaften, die die Chemiker und die Ingenieure sehr lieben. Das wird in ganz vielen Produkten eingesetzt. Es gibt verschiedene Formen. Es gibt 10.000 verschiedene PFAS mindestens. Die werden eingesetzt als feste, flüssige, gasförmige Stoffe in Textilien, in Lebensmittelverpackungen, in Industrieprozessen, bei der Chipherstellung.
Okay, also es ist ein Stoff. Und wo wird der eingesetzt? Wo sind PFAS drin in unserem Alltag?
Da müsste ich fast antworten, wo nicht. Also sie sind von der Zahnseide bis zum Kletterseil, vom Autoreifen bis zum Kettenöl fürs Fahrrad gibt es PFAS.
Lange hatte ich überhaupt noch nichts von dieser komischen Abkürzung PFAS gehört. Und dann merkt man aber, das gehört zu unserem Leben total dazu. Also das sind jetzt keine Stoffe, die in der Natur vorkommen. Ne? Das sind künstliche, menschengemachte Stoffe. Warum benutzen wir das so viel?
Die weisen Wasser ab, die weisen Öl ab. Die können ganz viele Säuren oder andere Chemikalien ab. Die sind sehr gleitfähig. Das heißt, die machen bestimmte Bauteile extrem praktisch und langlebig, weil sie eben durch diese Eigenschaften auch von nichts angegriffen werden, sich nicht abbauen. Und das, was Chemiker dann Persistenz nennen, ist aber auch schon das Problem. Sie gehen fast durch nichts kaputt.
Warum ist das ein Problem?
Weil sie sich dadurch anreichern, wenn sie jetzt frei werden im Produktionsprozess als Emissionen oder als Abrieb von meiner Jacke oder wenn ich meine beschichtete Pfanne wegschmeiße, dann werden die eben doch frei.
Das heißt, die gelangen in die Umwelt dann?
Die gelangen in die Umwelt. Die gelangen zum Beispiel über die Luft in den Regen, dann ins Wasser und dann sind viele davon im Waldboden typischerweise. Mit dem Regen gehen sie ins Grundwasser. Und dann gehen sie in die Nahrungskette. Sie gehen auch über Nahrungsmittel, über Fleisch oder Obst in die Nahrungskette. Und dann kriege ich sie in den Körper.
Und das heißt, was ist daran problematisch?
Das wird noch erforscht. Es ist noch nicht sehr viel bekannt. Aber das, was bekannt ist, ist ziemlich beunruhigend. Diese Stoffe können ins Immunsystem eingreifen und dessen Wirkung schwächen. Sie können unser endokrines System verändern, das heißt, unsere Drüsen arbeiten anders. Sie können Krebs erzeugen, sie machen das Sperma weniger fruchtbar, sie machen die Fruchtbarkeit bei Frauen schlechter.
Es klingt gruselig, ein Gift, das man nicht riechen, nicht schmecken, nicht sehen kann. Aber es steht im Verdacht, Krebs zu verursachen.
Es gibt Nierenkrebs, Hodenkrebs, es gibt Schädigungen bei Ungeborenen.
Eine Chemikalie, die fast überall eingesetzt wird. In Kleidung, in Kosmetik, in Backpapier.
Leider verbreiten die sich auch sehr gut über die Muttermilch. Das ist auch eine der besten Möglichkeiten, PFAS loszuwerden, ist ein Kind zu stillen. Dann ist das PFAS im Kind.
Das bedeutet ja, dass PFAS schon in vielen Körpern drin ist, wenn ich das so höre, dann eben auch von stillenden Müttern.
Ja, also im Umweltbundesamt haben wir mit einer Toxikologin gesprochen. Die sagt, sie haben viele, viele Menschen untersucht in flächendeckenden Studien und sie haben niemand gefunden. Keine Kinder, keine Jugendlichen, keine Erwachsenen, die kein PFAS im Blut haben.
Das ist total erschreckend, ne? Wir haben hier bei FKM schon mal Anfang des Jahres eine Folge zum Thema PFAS gemacht. Da ging es um eine Recherche, bei der die Kollegen erstmals eine Karte zusammengestellt haben mit den Orten, die nachweislich mit PFAS belastet sind, also in der Umwelt. Und das war eine ganze Menge. Wir verlinken euch die nochmal in den Shownotes. Also das heißt, wir sehen, PFAS wurden ganz viel oder werden immer noch ganz viel eingesetzt, weil man eben nicht wusste, dass sie schädlich sind, richtig? Das wusste man lange nicht.
Jetzt ist die Frage, wer ist man? Die Industrie wusste das schon sehr lange.
Mhm.
Die hatten Mitarbeiter mit Gesundheitsproblemen, die hatten missgebildete Kinder, die hatten erkrankte Arbeiter. Innen, die hatten eigene Studien, also zum Beispiel bei DuPont hatten sie eigene Studien und wussten, dass die Studien waren aus den 60er, 70ern. Das kam dann allerdings erst in den 2000ern raus.
Jetzt weiß ich aus unserer letzten FKM-Folge, dass da eine neue, strengere Regulierung für PFAS im Raum stand. Was wurde da nochmal genau diskutiert gesetzlich?
Diese Regulierung ist ausgehend von den Behörden von 5 EU-Staaten, Deutschland, Niederlande, Dänemark, Norwegen, Schweden, ist der Vorschlag, dass man alle PFAS, und das ist eine sehr große Gruppe, wie gesagt, beschränkt. Das heißt zumindest in der englischen Fassung Restriction und nicht Verbot. Das heißt aber, dass die Verwendung, auch die in den Handel bringen und die Einfuhr und die Produktion, sozusagen jedweder Umgang damit nicht gestattet ist, außer zu ganz bestimmten Ausnahmen.
Also das soll ein EU-Gesetz werden. Und ist es gut?
Umweltchemiker und Toxikologen sehen das als unabdingbaren Schritt. Und die sagen, klar, gibt es Anwendungen, die wichtig sind, aber im Großen und Ganzen, also bei den angesprochenen Pappverpackungen und Zahnseide, muss das Zeug raus. Ich habe mit einem Umweltchemiker an der ETH Zürich gesprochen, den Martin Scheringer. Der sagt, dieser Vorschlag, der im Raume steht, ist ein Meilenstein.
Ja, das ist sehr besonders, das ist neu, das ist das erste Mal, dass man das so macht. PFAS sind eben so extrem persistent und diese Persistenz lässt sie auch außer Kontrolle geraten. Und in diesem Fall ist man zum Schluss gekommen, dass eben aufgrund dieser Persistenzproblematik und der Dramatik der Situation es angemessen ist, und das ist ein fast schon unerhörter Schritt in der EU, alle PFAS zusammenzunehmen.
Das hat es so noch nie gegeben, weil eben nicht einzelne Chemikalien, nachdem sie als gefährlich bekannt sind, verboten werden, sondern weil man eine ganze Stoffgruppe, die möglicherweise gefährlich ist, sagt, die werden nicht verwendet, es sei denn, es gibt gute Gründe oder es ist nachgewiesen, dass genau dieser einzelne Stoff ungefährlich ist.
Also mit dem Wissen, was wir jetzt über diese Stoffe haben, dass sie nämlich echt gefährlich sein können und echt krank machen können, da müsste doch eigentlich klar sein, das machen wir. Dieses Gesetz kommt mit der Regulierung. Anscheinend ist das aber nicht so. Warum gibt es da überhaupt Diskussionen?
Diese Regulierung ist ja wirklich präzedenzlos, weil so eine große Gruppe verboten wird. Und deswegen ist auch die Industrie in einem Maß dagegen, das auch kein Vorbild hat. Das nimmt ihnen die Möglichkeit auszuweichen. Und das heißt, es ist das ganze Geschäftsmodell, was bisher funktioniert hat. Ich habe einen Stoff, der ist problematisch, den nehme ich raus. Ich finde einen anderen, so nicht funktioniert. Ich muss grundsätzlich umdenken. Und das will die Industrie nicht. Ich habe ja versucht, auch mit der Industrie, die diese Stoffe herstellt, in Kontakt zu kommen und von denen Interviews zu bekommen, was die von dieser Regulierung halten. Das hat regelmäßig dabei geendet, dass ich die Pressemitteilung von Lobbyverbänden dann zurückbekommen habe und die freundliche Absage für Interviews. Ich bin dann auch zum größten Hersteller von einer bestimmten Sorte PFAS. Das sind diese sehr beliebten Fluorpolymere, die etwa bei Pfannen Beschichtungen eingesetzt werden oder auch in Pipelines für Öl oder chemische Stoffe. Unter anderem war ich im bayerischen Gendorf. Das ist bei Altötting und da steht das größte bayerische Chemiewerk. Dort liegt dieser Chemiepark an der Alz. Das ist ein kleines oberbayerisches Flüsschen und es war ein Sommertag. Es waren Badende im Fluss, eine wunderschöne Stimmung. Über dem Fluss sieht man das große Chemiewerk und dann zu wissen, dass hier überall im Boden und im Wasser PFAS-Probleme massiver Art, die ganzen letzten Jahre waren, dass das Wasser über Aktivkohlefilter aufbereitet werden muss, dass Fische belastet sind, war ein bisschen ein seltsames Bild. Da bin ich hin und wollte mit 3M sprechen, beziehungsweise der Tochterfirma, die dort Dynion heißt.
Das sind doch die, die die Post-its machen.
Das sind die, die die Post-its machen, genau die. Und die machen aber eben sehr viel in Chemie, ist einer der größten Chemiekonzerne der USA und damit der Welt. Und die sind bei PFAS auch ganz vorne dabei. Und speziell bei diesem Plastik-PFAS haben sie das größte Werk in Europa im bayerischen Gendorf. Sie wollen das allerdings schließen. Ich hatte aber dann mit dem Sprecher einer Standortinitiative, so eine Art Standort-Lobby-Verband, der ehemals auch der Leiter des Standorts war, habe ich dann doch ein Interview vereinbart und hatte die Hoffnung, der lässt mich rein und führt mich zumindest mal vor die Tore der eigentlichen Werke. Seit Urzeiten ist dieser Bernhard Langhammer mit dem Standort verbunden, hatte dort mal eine Leitungsfunktion, ist jetzt Sprecher dieser Standortinitiative und war gerne bereit, mit mir zu sprechen.
Und was hat er dir gesagt über PFAS und eine mögliche Einschränkung?
Der hat damit ein Riesenproblem. Er hat gesagt, er hängt mit Herzblut an diesem Standort. Und zwar nicht nur, weil das Arbeitsplätze sichert, wenn dort PFAS produziert werden, sondern weil wir es für die europäische Industrie brauchen.
Sie haben jetzt in einem Benzinauto 1 Kilo Fluorpolymere drin. Wenn Sie es elektrisch bauen, haben Sie 10 Kilo drin. Wollen wir jetzt auf Elektromobilität verzichten? Wollen wir auf Chipproduktion verzichten? Wollen wir auf die 5G-Technologie verzichten? Brennstoffzellen, Wasserstoffelektrolyse, alles Fluorpolymermembranen.
Gut, ich meine, dass der das jetzt sagt, das ist ja auch ein bisschen erwartbar in seiner Position, ne? Aber es kommt mir ein bisschen komisch vor zu sagen, wir machen einfach so weiter, weil wir das halt so gemacht haben, auch wenn wir davon Krebs kriegen. Es ist ja schon ein bisschen komisch.
Er sagt auch, dass wir eine sichere Produktion hinkriegen können. Er spricht davon, dass Gendorf das modernste Werk in Europa, wenn nicht der Welt, ist, dass sie dort sozusagen sehr viel Emissionsschutz gemacht haben, was auch bitter nötig war. Es gibt bisher kein Werk, das keine Emissionen hat. Davon träumen diese Menschen aber und sagen, das kriegen wir hin und wir kriegen auch ein Recycling hin. Wir können PFAS ohne diese negativen Folgen produzieren.
Also bisher gelangen immer PFAS in die Umwelt, allein schon bei der Produktion, sagst du. Der Herr Langhammer, den du da in Gendorf getroffen hast, der sagt jetzt, keine PFAS sind auch schlecht, nämlich für die Energiewende. Also auch schlecht für die Umwelt. Inwiefern stimmt das denn?
Tatsächlich haben wir im Moment keine Technologien in der Energiewende, die nicht mit PFAS essentiell verbunden ist. Das geht los mit den Batterien für die Elektromobilität und für Energiespeicher. Es geht weiter mit den Membranen für die Wasserstofftechnologie. Es geht weiter damit, dass das Kühlmittel in Wärmepumpen PFAS-Gase sind im großen Maßstab. Und es geht bis zu den Beschichtungen von den Propellern der Windräder.
Also, wenn wir PFAS-Stand jetzt brauchen für erneuerbare Energien, müssen wir uns dann entscheiden zwischen Klimaschutz und Umweltschutz?
Die Industrie muss innovativ sein, dann haben wir da kein Problem. Das ist auch das Hauptargument von Professor Scheringer aus Zürich.
Die Firmen wissen alle, dass sie nach Alternativen suchen sollen. In vielen Bereichen haben sie schon angefangen nachzusuchen. Es gibt ja auch den Punkt hier, dass es einen großen Innovationsschub auslöst, Alternativen finden zu müssen.
Der betont, dass wenn Dinge verboten worden sind, zum Beispiel die FCKW in Kühlschränken oder Spraydosen, dann es meistens relativ schnell ging und das einen Innovationsschub bedeutet hat, dass die Industrie gezwungen war, kreativ zu werden. Die Lösung damals war, FCKW durch PFAS zu ersetzen. Es hätte eine viel einfachere gegeben und die steht auch jetzt im Raum. Man geht zurück zu Propan oder anderen natürlichen Kältemitteln, die funktionieren genauso gut, haben gewisse technische Herausforderungen, die aber lösbar sind. Und da zeigt sich, es ist absolut machbar.
Also das heißt, so analog wie beim Kühlschrank, da gab es ein Verbot und man hat sich was Neues ausgedacht. So müsste das jetzt auch mit anderen Sachen gehen, wo jetzt noch PFAS verwendet werden.
Ja, so geht es auch schon mit anderen. Und es ist ja sozusagen schon länger im Raum, dass PFAS problematisch sind, ob sie verboten werden oder nicht. Man muss es ein bisschen aufdröseln. Bei den Wärmepumpen zum Beispiel, die kann man sehr gut die Kältemittel ersetzen. Das gibt es bereits am Markt. Es gibt Wärmepumpen, die mit Propan laufen, ohne PFAS. Die haben Dichtungen. In den Dichtungen ist in der Regel noch PFAS enthalten. Aber auch dafür gibt es Ersatzstoffe, die müssen die Hersteller halt nehmen und einbauen. Dann hat man Wärmepumpen, die PFAS-frei sind. Bei den Membranen für die Wasserstofftechnologie ist es schwieriger. Aber auch da sind Entwicklungen im Gange, die sozusagen das zu großen Teilen schon schaffen und die halt noch nicht durchentwickelt und marktreif sind. Aber wo es Startups gibt, die sich sehr da einsetzen und die hoffen, dass sie genau in diesen Markt gehen, damit eben dann eine Wasserstofftechnologie auch wirklich nachhaltig betrieben werden kann. Das heißt, es gibt auch eine innovative Startup- und Forschungsszene, die Alternativen sucht und findet.
Also es ist eher eine Frage, ob man will, nicht ob man kann.
Ja, eine Frage, welche Prioritäten ich setze. Und wenn ich auf Gewinnmaximierung baue, dann bleibe ich bei den PFAS. Die bringen noch sehr viel Geld. Wenn ich in die Zukunft gucke, gucke ich nach Alternativen. Es wäre aus meiner Sicht blöd zu sagen, wir machen jetzt keine Energiewende, weil wir keine PFAS verwenden wollen. Mhm. Aber zu sagen, wir verwenden die PFAS weiter, weil wir haben ja die Energiewende und dann ändern wir nichts, ist genauso blöd. Man sollte hergehen, die Alternativen entwickeln und da, wo man sie noch nicht hat, dann übergangsweise mit möglichst wenig PFAS arbeiten.
Das bringt uns jetzt zurück zur Frage, was passiert denn jetzt? Gibt es jetzt demnächst eine Regulierung für PFAS oder eben nicht?
Also im Februar dieses Jahres ist dieser Beschränkungsvorschlag veröffentlicht worden. Dann gab es ein halbes Jahr sogenannte Konsultationsphase, in der Unternehmen, aber auch Bürger, Institutionen sich äußern konnten, finden wir das gut, finden wir das schlecht, warum? Und das war eine Konsultation, wo so viele Kommentare und Einwendungen kamen wie noch nie. Die Industrie ist mit unglaublichem Aufwand da reingegangen, um ihre Lobbyargumente unterzubringen. Die werden jetzt in der EU-Chemikalienbehörde angeschaut und bewertet. Und das dauert. Vor 2025 wird die EU-Kommission noch nicht mal einen Vorschlag auf dem Tisch haben, vermutlich. Es hängt mit Sicherheit auch vom Ausgang der EU-Wahlen ab. Denn bisher hat sich, glaube ich, nur die Europäische Volkspartei und da speziell auch die CDU-CSU-Gruppe dort positioniert und gesagt, wir können es auf keinen Fall machen.
Also die EU-Wahl in 7 Monaten, kann man sagen, die ist auch eine Art Abstimmung über PFAS, also so eine Art Wegmarke in der Diskussion, wie es weitergehen wird mit der Regulierung.
Also die Argumentationen, die da vorgetragen werden, die folgen 1:1 der Lobby-Logik, dass wir auf PFAS angewiesen sind, weil sie diese einzigartigen Eigenschaften haben und dass wir sie nicht verbieten sollten, weil wir damit unsere Industrie und auch unsere Wettbewerbsfähigkeit massiv schädigen würden. Aber es hängt mit Sicherheit von der Gemengelage im neuen Europäischen Parlament ab. Die EU-Kommission kann zwar erstmal ihren Vorschlag sozusagen annehmen oder nicht von der Behörde und daraus einen Gesetzesvorschlag machen. Ob der dann aber angenommen wird, liegt ja noch am Parlament und an den EU-Regierungen. Wenn wir genügend Staaten haben, die das wollen, dann wird es Realität. Wenn wir die nicht haben, dann wird es so nicht kommen. In der Kommission kommt es sicher noch darauf an, was nach der Wahl passiert. Im Parlament erst recht. Da ist eine Fraktion, wo es jetzt schon Äußerungen gibt, und zwar die Europäische Volkspartei, in der auch CDU, CSU vertreten sind. Und genau von diesen Vertretern haben sich schon mehrere sehr klar gegen die Beschränkung positioniert.
Was, wenn es dieses Gesetz nicht gibt und es so weitergeht? Wie sieht denn so eine Zukunft mit PFAS aus?
Es wird vermutlich eine Regulierung geben. Also das ist die Einschätzung der meisten Experten. Inwieweit die jetzt durchlöchert oder abgeschwächt wird, das ist eher die Frage. Mhm. Dass es gar keine Regulierung gibt, ist eher unwahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich massive Ausnahmen geben, wenn die lobbyfreundlichen Kräfte stark genug sind. Trotzdem wird sich einiges verändern. Das liegt vermutlich an den Erwartungen, die Firmen haben. Die haben langfristige Investitionen und wenn die nicht wissen, ob sie in 5 Jahren noch damit Geld verdienen können, dann bauen die ihre Werke nicht aus. Und dann gehen sie auf die Suche nach Alternativen. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist jetzt gerade bei 3M, die haben ja schon beschlossen, dass sie aus der PFAS-Produktion komplett rausgehen, 2025. Und das tun sie zum einen, weil sie Regulierung erwarten und zum anderen aber, weil sie massiv in Prozesse verwickelt sind, die sie unglaublich viel Geld kosten.
Das heißt, die Firmen müssen gegebenenfalls dann für die Umweltverschmutzung und für die Schäden bezahlen, die PFAS auslöst.
Ja, sie werden an vielen Orten verklagt, in den USA sehr massiv, aber auch in Europa. Und die Entschädigungszahlungen, die jetzt in USA angefallen sind, wirklich substanziell. Das ist was, was sich Firmen nicht auf Dauer leisten wollen. Also 3M hat in den USA in diesem Jahr über 10 Milliarden Entschädigungsleistungen als Vergleich zugesagt für ungefähr 300 Kommunen, die PFAS-verseuchtes Wasser haben.
Aber dann wäre es doch eigentlich auch logisch, wenn die Industrie auch von selber sagen würde, okay, dann hören wir auf, damit zu arbeiten. Warum sind die denn dann immer noch dafür, an PFAS festzuhalten, wenn das auch für die teuer werden könnte?
Es ist ganz interessant, dass es da einfach zwei Richtungen gibt. Das eine ist die 3M-Richtung, die sich rausziehen. Die sagen, wir haben jetzt so viele Prozesse, in denen wir Geld bezahlen, das machen wir nicht mehr länger weiter. Und es gibt andere, die bauen aus und fahren halt auch Rechtsmittel hoch. Das ist die Firma Chemur, die ihr größtes europäisches Fluorpolymerwerk in Holland hat. Die führt in Holland eine ganze Reihe von Prozessen, hat die letzten alle verloren, also wird verklagt, verliert und klagt aber auch selbst. Für die ist wahrscheinlich das Geschäftsmodell einfach gefährdet und die reizen das aus. Die klagen auf höhere Grenzwerte, damit sie mehr emittieren können. Die versuchen sozusagen die Prozesse zu gewinnen, wo sie von Kommunen verklagt werden und hoffen, dass sie da rauskommen.
Also wenn wir einfach mal in die Zukunft blicken, wird es in Zukunft noch weiter ganz viel PFAS geben? Wird die Belastung in der Umwelt damit immer höher oder hören wir damit zumindest mal langsam auf?
Ich würde vermuten, dass es deutlich weniger wird, dass es vielleicht sogar viel schneller geht. Das mag jetzt zu optimistisch sein, aber von so vielen Seiten ist quasi Druck aufgebaut und die absehbaren Folgen sind einfach so problematisch und so teuer, diese Stoffe wieder loszuwerden, dass es einfach eine hohe Motivation gibt, da rauszugehen und nicht nur über eine Regulierung. Meine Vermutung wäre schon, dass da ein Prozess jetzt begonnen hat, der dazu führt, dass zumindest meine Enkel eine halbwegs PFAS-freie Zukunft sehen könnten.
Okay, also das heißt, ein Leben ohne PFAS ist möglich.
Wenn man vergisst, dass die PFAS, die schon in der Umwelt sind, nicht weggehen. Also das, was jetzt draußen ist, das ist vielleicht in 500 Jahren nicht mehr nennenswert da, aber das ist in 30 Jahren schon alles noch, spielt noch eine Rolle.
Danke, Roland.
Danke nach Hamburg.
Roland Schenke hat für ARD Wissen auch einen Film zu seiner Recherche gemacht. PFAS, Gift für die Ewigkeit, findet ihr in der ARD Mediathek. Der Link ist in unseren Shownotes. Da findet ihr auch unsere erste FKM-Folge zu PFAS. Da hört ihr, wo überall PFAS hochkonzentriert im Boden sind und wie gefährlich das sein kann. Wollt ihr keine Folge von FKM mehr verpassen? Dann lasst uns gern ein Abo da in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst noch so eure Podcasts hört. Autor dieser Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Viktor Weresch, Adele Messmer, Christiane Gerhäuser-Kamp und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Tschüss! Habt ihr schon mal was vom blauen Kohlenstoff gehört? Das ist sozusagen eine echte Superkraft im Kampf gegen den Klimawandel. Jada Guy ist Meeresbiologin und DJ. Wie Umweltschutz und Jetset zusammenpassen, darum geht's im Podcast This is Jada in der ARD Audiothek.
Hi, ich bin Jumoke Ulusanmi und ich empfehle euch This is Jada. Das ist ein Podcast, in dem ich die DJ, Produzentin und Umweltaktivistin Jada G interviewe. Es geht auch um blauen Kohlenstoff und wie er den Klimawandel stoppen könnte. Wir unterhalten uns aber auch über Frauen im Musikbusiness und darüber, wie es ist, als schwarze Jüdin im Nirgendwo von Kanada aufzuwachsen. Wenn ihr euch für Klima und Musik interessiert, dann hört rein. Ihr findet alle 4 Folgen von This is Jada in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD.